Vier Künstler: Eike Goretschka, Daniel Herrmann, Thomas Jeschner und Olaf Nachtwey unterwegs im Mansfeld auf den Spuren der Märzkämpfe.
Männer relativ gleichen Alters. Die Menschen machen das, was sie machen. Sie wohnen, sie leben, sie arbeiten. Wir kommen und denken vielleicht darüber nach, was sie sind, kommen von außen. Und das war ja vor 100 Jahren nicht unbedingt anders. Menschen, die hierher kamen, eine Mission hatten, eine Vision und dann sind sie wieder gegangen. Wir queren die Straße der Solidarität und die Rosa-Luxemburg-Straße. Straße der Freundschaft auch, das gab vorhin. Guten Tag.
Das ist alles noch von DDR-Zeiten, damals.
Sind Sie von hier?
Ja. Ja.
Wir gucken mal nach Schraplau, da haben Sie jetzt dieses Märzkämpfe-Denkmal wieder freigeschnitten, das ganze Gehölz rausgenommen.
Na, wir haben das damals noch eingeweiht als Pioniere. Das war von der Schule, also mit der Klasse. Und da waren, naja, das waren die Märzkämpfer damals, die da erschossen wurden.
Ja, guten Tag Ihnen.
Ach, Schrappel?
Ja.
Ach,
ja.
Gut. Wir haben als Kinder noch drin gespielt. Da waren sie ja Katakomben, ja so. Also Schiefer ist das gewesen. Da wird dann wirklich mehr erschossen. Haben sie einen eingebucht gehabt.
In den Höhlen, da hat sich Max Hölzel wohl versteckt, ja. 1921 mit seinen.
Da haben sie auch was reingebaut, mit Backstein haben sie so wie so eine Verteidigung gebaut und so. Da kann man ein bisschen erschrappen, aber.
Älterer Mann, vielleicht 65, 1,60 groß, mit Fahrrad unterwegs.
Also das Rote Land. So oft ich an Herbsttagen in die Mansfelder Lande kam, fiel mir immer auf, dass dort so viele Kirschbäume rote Blätter tragen. Gelb sah ich sie auch anderswo, aber so stark gerötet bis zur blutroten Farbe wirklich nur an den Abhängen der Mansfelder Berge. Letzten Herbst hatte ich in Hettstedt zu tun gehabt und fuhr spät nachmittags mit der Bahn über Plankenheim nach Halle zurück. Diese Fahrt war mir zum Erlebnis. Im gleichen Abteil mit mir fuhr eine Gruppe älterer Mansfelder Bergleute. Ich kam bald mit ihnen ins Gespräch. Sie kannten mich, wussten, wer ich war und klagten mir ihre Nöte. Die Folgen der Gewaltpolitik, der Grubenherren, viele Arbeitslose, da ständig Entlassungen auf Gruben und Hütten, beschränkte Arbeitszeit mit jämmerlichem Verdienst bei unerschwinglich teurer Lebenshaltung. Und das Allerschlimmste, sagte einer der alten Bergleute, er biss dabei die Zähne aufeinander und ballte die Faust, schier unerträglicher Druck gegen diejenigen Männer, die trotzdem allen Verfolgungen der roten Fahne treu ergeben, den Nacken steif hielten und ihre Pflicht erfüllten. In den Augen des Zweiten flackerte Zornesschein auf. Ich wusste zu gut, warum. Der Alte hatte die Wahrheit gesagt. Ein schwerer Druck lag seit 1921 als Folge ununterbrochenen Verrats sozialdemokratischer Führerpolitik auf dem Mansfelder Arbeitsvolke. Keiner sprach mehr, aber auf den Zungen lag sichtbar schwer die Schicksalsfrage, weshalb? Was nun? Doch keiner sprach sie aus. Ich blickte ein Weilchen aus dem Fenster über die Hügel hinweg in die Schluchten des Mansfelder Grundes, aus denen die Bergarbeiterdörfer mit ihren Ausläufern hervorragten. Das Bild fesselte mich. Blasse Sonnenstrahlen beleuchteten die müde Landschaft, die Felder waren leer, die Bäume weit entblättert. Den Blick auf Eichleben verwehrten die gelb-grünen Giftgasschwaden, die Krughütte aus dem Grund in die Höhe blies. Hier und da war diese Melancholie der müden Gegend belebt durch Feuer und blutrote Flecke, Kirschbäume, die in leuchtenden Streifen an den Straßen die Abhänge sich hinunterzogen oder einzeln Brandherden und Blutlachen gleichend aus Plantagen schiefgewachsener Zwetschgenstämme sich heraushoben. In der Öde der grauen, trüben Landschaft fiel mir das Rot diesmal besonders auf. Ich wollte davon meinen Reisegefährten Mitteilung machen, aber die hatten für sich eben ein Gespräch begonnen, das vom Lärm jungen Volkes beim Aussteigen auf der letzten Station veranlasst war und in Klagen ausmündete über Jugend von heute, die nur zu einem kleinen Teil ihre Kräfte dem Roten Werke der Befreiung widmet.
Also wir haben ja irgendwie überlegt, was wir machen, da sich die Märzkämpfe zum 100. Mal jähren. Und wir haben gedacht, wir machen eine kleine Wanderung. Und die Wanderung beginnt quasi, eigentlich hat sie in Reublingen begonnen, aber jetzt beginnt sie eigentlich jetzt richtig hier an dem größten Denkmal für die Märzgefallenen in Schraplau. Wir, die wir alle irgendwie in die Schule gegangen sind, zu DDR-Zeiten, kennen natürlich solche Denkmale. Ich habe auch von diesem Denkmal gehört, dass hier Pionierhalstücher vergeben wurden und dass hier aufgelaufen wurde zu Jahrestagen und Feiern. Für 30 Jahre war das quasi ein Ort, der jetzt gar nicht mehr so richtig in Betrieb genommen war. Leute fuhren vorbei und alles verkam hier. Und jetzt nach 100 Jahren, beziehungsweise nach 30 Jahren, wurde das dann wieder freigemacht und wurde wieder errichtet. Und dann ist letzte Woche am Sonntag auch die Kranzniederlegung hat da stattgefunden zum 100-jährigen Jubiläum.
Es sah furchtbar aus. Bis vor 4 Jahren war es völlig zugemüllt, kaputt, unendlich kaputt. Die Tafeln waren vollkommen schwarz, unleserlich. Und ich habe mich dann mit meinem Sohn auf eine Leiter gestellt und habe die untere Tafel, die ist über 1,50 Meter breit und fast genauso hoch, händisch abgerieben, abgewaschen und mit einem goldenen Edding die Schrift nachgezogen. Dann habe ich einen Zeitungsartikel in den sogenannten Landboten, einen Zeitungsartikel von 1,5 Seiten oder sowas, Tafelrenovierung, die Geschichte der Märzgefallenen nochmal dargestellt und habe einen Aufruf gemacht. Kleine Spende, eine kleine Arbeitsleistung. Ich will nicht von Subotnik sprechen. Das Jahr drauf kamen die Linken, haben eine Kranzniederlegung gemacht, das war ungefähr vor 3 Jahren, und haben dann gesagt, ja, nehmen das in den Griff und renovieren das. Und dann ist ein Jahr vergangen, nichts ist passiert. Bei der nächsten Kranzniederlegung war auch nichts. Und bei der übernächsten wiederum nichts. Und plötzlich kam die Meldung, im Oktober, Ende Oktober letzten Jahres, hat man begonnen. Leider ist es so, dass es wiederum nur die Partei, die Linken, gemacht haben. Und nicht die örtlichen verantwortlichen Behörden der Stadt Schraplau. Die sind ja dafür verantwortlich. Die haben das vermüllen lassen und haben sich um nichts gekümmert. Sie wollten es unbedingt abreißen, sperren wegen den geologischen Bedingungen hier und so weiter. Und sie haben sich wirklich absolut um nichts gekümmert. Und die Linken haben dann hier angefangen, sprich 2 Mann. Und dann, wie gesagt, vorige Woche war die Kranzniederlegung und Nachmittag war eine kleine Dokumentation hier. Und es waren zwischen, ich sag mal, 60 bis 80 Leute da, Vormittag wie Nachmittag. Hätte ich auch nicht gedacht, dass trotz Corona und trotz der Antipathien doch welche kommen.
Vielleicht war es ja auch über viele Jahre eben nicht so gut, wenn man sich im Dorf dazu bekannt hat, dass man das vielleicht doch ja ganz in Ordnung findet.
Schraplau ist gespalten seit dieser Zeit.
Seit wann?
Seit 100 Jahren ist gespalten. Also das heißt, diejenigen, die bei den Märzkämpfen mitgemacht haben und umgekommen sind und die Mitläufer und die Sympathisanten waren die einen und deren Familie, sippenhaft, und die anderen. Und dann gab es natürlich auch noch ein Drittel, die waren dem Motto sowieso schnurzegal. So, und die wurden eingesperrt, umgebracht. Viele Jahre Zuchthaus und so weiter, und für die Familien ging das weiter. Das ist ein Roter. Bei Nazis waren das ja diejenigen, die als erste in die verschiedenen Lager, Zuchthäuser und Konzentrationslager eingewiesen wurden, mehrere von den Familien und so weiter. Und nach dem Krieg hat sich das natürlich gewandt. Ja, plötzlich waren das alles Verfolgte des Naziregimes und wurden hofiert. Die Schule und alle hatten dann hier ihre sogenannten Propaganda-Veranstaltungen. Und am schlimmsten war es ja eigentlich der Zeitpunkt. Das Denkmal wurde 1954 eingeweiht und gebaut. Pompös, das größte von allen. Größer als das andere Weltkriegsdenkmal. Oder? Ja, ein bisschen größer. Und 1954 standen die Leutchen hier alle. 15.000 Leute waren geladen und kamen und haben das miterlebt. Und hier oben stand die Volkspolizei, die NVA-Vorläufer und so weiter. Ich weiß nicht, ob Sowjetsoldaten mit dabei waren und so weiter. Und haben...
Morgen. Guten Tag.
Mahlzeit. Das ist derjenige, der das in der Hand genommen hat.
Der Herr Arndt.
Mein winzigen Anfang in die Tat umgesetzt hat. Und hier seit wie viel? 5 Monaten?
Seit 5 Monaten. Der Zerfall des Denkmals war ja wirklich sichtbar. Wir haben ja dann uns erst 2018 angenommen am Denkmal. Und da habe ich mir schon immer gesagt, als Organisator der Kranzniederlegung, das heißt unser Ortsverband, die Linke Querfurt-Weiderland, hat ja hier seit 8, 9 Jahren immer die Kranzniederlegung organisiert. Das heißt, ich war verantwortlich dafür und musste den Zerfall des Denkmals immer mehr mit ansehen. bis 1953 gab es ja nur die Märzgräber oben auf dem Friedhof. Und man hat dort immer Kranzniederlegungen gemacht, Blumen niederlegt. Und man hat sich gesagt, die Wichtigkeit von Schraplau, quasi so der Mittelpunkt der Märzkämpfe, weil man muss sich hier so eine geografische Achse vorstellen, nach Hettstedt, nach Sangerhausen, nach Halle, nach Leuna war von Schraplau ungefähr so diese gleichen Abstände. Der zweite Aspekt war, Max Hölz hatte sich hier, das wussten viele nur intern, hatte sich hier verschanzt aus zwei Gründen. Es gab diese alten Kalkwerkhöhlen. In diesen Kalkwerkhöhlen hat er Waffen gesammelt aus dem Ersten Weltkrieg, weil die Leute sind aus dem Ersten Weltkrieg, der war zu Ende, diesen Heime mit den Waffen und hatten die Waffen zu Hause. Der hat die eingesammelt, weil er die ja dann brauchte für seinen bewaffneten Aufstand. Und der andere Aspekt war noch, hier ist ja ländliche Gegend, hier wurde geschlachtet, hier gab es noch Ackerbau und Viehzucht, das heißt, hier wurde er auch versorgt. Und weil er sich eben hier mit seinen Truppen schön in diesen Kalkwerksiedlungen verschanzen konnte und weil er eben hier Verpflegung hatte, hat er gesagt, das hier ist so ein bisschen der Mittelpunkt und von hier aus wurde dann vieles dirigiert. Er ist zwar in Eisleben angekommen, aber in Wirklichkeit, das ist nachweislich sogar, dass er hier sich verschanzt hatte, weil 2002 hat man diese alten Kalkwerkhöhlen saniert, weil man festgestellt hat, dort sind Fledermauspopulationen drin. Und dann wollte man für die Fledermäuse das alles attraktiv und herrichten. Und da hat man dann in hinteren Abteilen, das hat man ja nie erforscht, diese Höhlen, hat man da noch kistenweise Munition und Waffen aus dem Ersten Weltkrieg gefunden, die Max Hölz hier versteckt hatte. Es musste es Kampfmittelräumkommando kommen. Die haben hier zwei LKW voll Waffen weggefahren. Die sind jetzt zugemacht. Es ist nur noch von der einen Seite, von der Schwimmbadseite drüben, von der langen ist da nochmal ein Eingang, wo dann diese Kalköfen stehen, wo dann noch ein Kalköfen, hier standen ja mal Kalköfen. Dann hat man 1953 geplant, also diese Märzgräber da oben, das ist uns ein bisschen zu klein. Die DDR wollte das so ein bisschen, der wollte die Helden wollte man ein bisschen zelebrieren, man wollte das ein bisschen pompöser machen, man wollte das ein bisschen größer machen, weil hier an der Stelle die Kalköfen standen und hier auch eine Schlacht stattgefunden hat. Also eine Schlacht, eigentlich bloß zurückdrängen der Reichswehr bis nach Städten, bis zum Bahndamm, wo dann hinterm Bahndamm, so steht es in der Chronik, die nächsten Arbeiter schon wieder lagen mit ihren Flinten und haben dann auf die Reichswehr geschossen und haben dadurch die Reichswehr bis nach Eisleben zurückgetrieben. Und dann hat man das 1953, hat man das so konzipiert, man möchte eben eine richtige Gedenkstätte machen. Und das Ende vom Lied ist, im Februar 1954 wurde dann das Fundament hier erstellt. Überall gibt es kleinere Denkmäler. Jeder Ort hat irgendwo bei den Märzkämpfen 21 so seine eigenen Opfer zu beklagen. Viele waren vielleicht gar nicht an diesen Märzaufständen beteiligt. Am Ende waren es viele Unschuldige. Da steht zum Beispiel Martin Deutsch drauf. In der Chronik, im Archiv, in Städten steht, politisch total neutral, hatte mit diesen Kämpfen nichts zu tun. Es herrschte nach dem Krieg Versorgungsknappheit. Das heißt, Lebensmittel, Materialien, es gab es eigentlich nicht. Und er wollte aber noch ein Brot beim Bäcker in Schafstedt holen und ist schnell von Städten, so steht es im Archiv, in der Chronik drin. Er wollte nur schnell nach Schafstedt das Brot holen. Die Reichswehr hat ihn unterwegs aufgegriffen, mit nach Schafstedt geschliffen. Und in Schafstedt hat man dann die Willkür, die Mordslust der Reichswehr an diesen Martin Deutsch spüren lassen. Man hat den in Schafstedt, gibt es so einen kleinen Teich mitten im Ort, da hat man den drumherum gejagt. Und jedes Mal, wenn er eine Runde rum war, hat der Leutnant den in den Arsch getreten. Und irgendwann hatte der keine Lust mehr, das Beil genommen und hat ihn in den Kopf gespalten. Es gibt eine Version der Märzkämpfe der Sieger, es gibt eine Version der Besiegten, dann gibt es die Version der DDR, die das ein bisschen übertrieben haben. Dann gibt es die Version, wie sie in Archiven steht, von Zeitzeugen. Und der Ebert von der SPD und der Severing und wie sie alle hießen, die hatten Angst, dass sich das zu einem großen Generalstreik entfachen könnte. Man hatte ja die Jahre zuvor, Spartakusaufstand, Kapputsch etc., hat man ja genug Erfahrung gesammelt. Man wollte das schnell im Keim ersticken. Deswegen sind die auch gleich brutal nach Anordnung am 17. März hier runter. Am 19. März haben die sich hier einquartiert und am 22. März ging dann die Mordlust der Reichswehr, der SIPO, die Mordslust vor allem der Freikorps, das waren ja diese Korps, die im Ersten Weltkrieg mehr als genug gekämpft haben und genug Erfahrung hatten, die sind da wirklich mit einer Radikalität da reingegangen, dass sich dann irgendwann die Arbeiter mit ihren kleinen Streiks auch bewaffnen. Und am 21. März kam ja dann Max Hölz, der hat das ja dann in der Hand genommen ein bisschen. Und so ist meine Version, am Ende waren es arme Schweine und sie wurden
die Kommentare von verschiedenen Leuten hier, die sprachen natürlich immer von dem Zeitpunkt 1954. Ein Jahr vorher war der 17. Juni. So, hier baut man ein Denkmal für erschossene Arbeiter, die für ihre soziale Missstände gestreikt haben, einen bewaffneten Aufstand gemacht haben, eventuell sogar einen Bürgerkrieg anzetteln wollten oder sowas. So, und ähnliche Zustände, will ich nicht sagen ähnliche, aber Streiks waren dann am 17. Juni ja auch. Also Normerhöhungen und soziale Missstände. Und man hat diesen sogenannten Aufstand auch militärisch niedergeschlagen. Ja, mit den Truppen der Sowjetunion und mit den einheimischen Volkspolizisten und so weiter. Und ein Jahr später stehen die gleichen Leute hier oben, trauern den Opfern, den armen Arbeitern von 1921, vollkommen richtig, nach und haben aber, ob das nun auch Täter waren oder sowas, aber zumindest haben sie sich nicht von den am 17. Juni, den Opfern, haben sie totgeschwiegen und so weiter. Also die Opfer waren die Bösen.
Also wir sind hier, wir haben uns zusammengetan, weil wir irgendwie davon erfahren haben. Wir sind alle sozusagen DDR-sozialisiert. Wir sind ja alle mit der Geschichte der Arbeiterklasse irgendwie aufgewachsen. Also ich komme aus Magdeburg. Wir hatten das Kabinett von Adolf Hennecke und wir haben sozusagen, wir gehörten natürlich auch, war Pionier, FDJler. Wir sind zusammengekommen, weil wir gemerkt haben, dass das irgendwie 100 Jahre sind jetzt und dass das irgendwas mit uns zu tun hat. Dass wir alle irgendwie da was haben, worüber wir auch nachdenken und wo wir eine Beziehung zu haben. Und wir sind selber völlig unentschlossen, was wir eigentlich davon halten wollen. Diese 100 Jahre sind auch wirklich 100 Jahre und es ist so weit weg. Und ich aus Magdeburg, wir hatten gar keine Beziehung zu den Märzkämpfen. Bei uns spielten ganz andere Arbeiterkämpfe eine Rolle. Ja? Und wir sind jetzt quasi hier, 3 Tage, heute sind wir in Schraplau. Morgen werden wir nach Eisleben gehen und den Tag danach nach Hettstedt, um uns einfach 100 Jahre zurückzuversetzen und zu gucken, okay, wie kann man das nach 100 Jahren noch begreifen, was damals vor sich ging. Und kann man vielleicht am Ende tatsächlich dann doch eine Seite einnehmen und kann sagen, okay, mit all dem, was ich erfahren habe oder was wir erfahren haben, können wir irgendwie auch sagen, ja, es gibt eine wahre Erzählung der Geschichte oder es gibt sie vielleicht nicht oder so. Und das ist sozusagen unsere Idee. Wir sind auch extrem unvorgeprägt, was diese Märzkämpfe anbelangt.
Vorhin hatten Sie erzählt, dass es ja eine gewisse Gewaltbereitschaft gab bei diesen zurückgekommenen Soldaten aus dem Krieg, aus dem Ersten Weltkrieg. Und gleichzeitig gab es die Erzählung letzten Endes der Militarisierung der Hölzel-Gruppen. Also die haben ja nicht umsonst also Munition und Waffen hier in die Stollen verbracht. Und ich stelle mir so eine Situation vor, wenn so eine Generation eigentlich nur Krieg gelernt hat, so groß geworden ist und sind es nicht dann... Herr Witt als Numismatiker hatte vorhin von zwei Seiten ein und derselben Medaille gesprochen. Und das ist ja eigentlich so eine ganz schöne Erzählung. Ist es wirklich so einfach, dass die Gewaltbereitschaft nur bei der Schutzpolizei war oder bei der SPD, die Weimarer Republik war ja frisch gegründet? Oder war es halt so ein, ich denke da nur an diesen Spruch, den ich im Unterricht gelernt habe, die Diktatur des Proletariats. Ja, das ist sozusagen ein Teilziel oder das Endziel. Und Diktatur erzählt ja auch als Begriff relativ viel. Also ist es wirklich so, dass man das so einseitig zuschreiben kann? Und vielleicht kann Herr Witt dazu nochmal irgendwie ein, zwei Sätze sagen. Wir hatten vorhin auf dem Weg hierher drüber nachgedacht, die Geschichte von Ihrem Großvater, dass sozusagen die Bäckerei überfallen worden ist, um sich zu versorgen. Das waren, glaube ich, Hölzel-Truppen. Wie war dann die Wahrnehmung dieses einen Drittels, was Sie für nichts interessiert, vielleicht Ihr Großvater als Bäcker? Die Wahrnehmung der Gewalt von wem und warum, wo kommt das her?
Also mein Großvater war ja ein kaisertreuer Musketier im Ersten Weltkrieg, 4 Jahre an der Westfront gekämpft, überlebt mit mehreren schweren Verletzungen Und dann als schwer Beschädigter hat er mehr oder weniger sein gesamtes Leben verbracht und ist dann zurückgekommen, Kaiser abgedankt, Revolution und so weiter, dann die Weimarer Republik und dann kam Max Hölz mit seinen Truppen hier in die Stadt rein und hat also in Schaffsee die Scheidemanns und Rödigers alles konfisziert, hat die Sachen von Wenzel alles konfisziert, haben sich im Kalkwerk mehr oder weniger den Kalkwerksdirektor bedroht, den Bürgermeister bedroht mit Geiseln, die sie in der Schule dann untergebracht haben, im Keller eingesperrt haben und so weiter hier niedergelassen. Unter dem Motto Max Hölz bezahlt, wurde alles aus den vielen Bäckereien, ich glaube 6 oder 7 Bäckereien gab es in Schraplau, demzufolge, also die paar hundert Mann mussten ja verpflegt werden, die Fleischereien und so weiter. Und das waren natürlich Zustände, die mein Großvater als Bäckermeister damals 1921 nicht akzeptieren konnte. Er sagte, das ist ja eigentlich Terror ist das, die Leutchen dort so einzuschüchtern und Geiseln zu nehmen. Militärischen Widerstand gegen die Obrigkeit, das war für ihn unfassbar, dass man die Flinte in der Hand nimmt und dann einen Offizier bedroht oder irgendwelche anderen Leutchen bedroht. Also das war eben der Standpunkt von dem, ich sag mal, bürgerlichen Teil der Schraplauer Bevölkerung. Sein Schwager wurde bedroht, der Maurermeister Blume wurde bedroht, seine Leute wurden bedroht, ihm wurden die Waffen weggenommen, Jagdgewehre, die Fahrzeuge wurden weggenommen, also direkt in der Familie ist sowas natürlich auch passiert. Und man hat dieses berühmte Plakat von Max Hölz, was sie hier in Schraplau gedruckt haben, und beim Maurermeister Blume ans Tor geheftet haben, hat man dann ja verinnerlicht. Und da steht ja drauf, Diktatur des Proletariats. Wir haben mit den roten Truppen unsere Stadt besetzt. Wir werden, wenn die Waffen und die Fahrzeuge nicht abgegeben werden, werden wir die Stadt an allen 4 Ecken anzünden und die Bourgeoisie ohne Achtung des Geschlechts abschlachten. Und das waren ja die Aushänge, die Bekanntmachungen in Schraplau von Max Hölz. Und die wurden hier oben gedruckt und überall angeheftet. Ich habe eines dieser Original, das einzige Originalplakat habe ich in meinem Besitz und so weiter. Und von diesem Maurermeister Blume. Also er hat das Original abgenommen und von 1921 aufgehoben. Also das ist also die Version Diktatur, Terror. Von der einen Seite und natürlich der Terror von der anderen Seite, die SIPO mit ihrer Reichswehr, die Besetzung von Schraplau mit einer Hundertschaft, um den Streik abzuwürgen, um angeblich Streikbrecher ins Kalkwerk zu lassen. Es waren keine Streikbrecher, die haben alle gestreikt. Es waren keine Streikbrecher und die sind dann unter Abstimmung des Bürgermeisters und der VKPD oder KPD sind die dann mehr oder weniger abgezogen, wurden dann aber beim Abzug nach Eisleben dann militärisch bedrängt. Oder bedrängt will ich nicht sagen, aber sie wurden mehr oder weniger in einen Hinterhalt gelockt. Das heißt, also meine Version oder die Version von meinem Großvater ist die haben Befehl gekriegt nach Eisleben abzurücken, die Hundertschaft, und ist auf der Chaussee von Querfurt nach Röpplingen, Richtung Röpplingen marschiert und wurden dann von der Siedlung oben, die dort damals im Bau war, aus diesen Baugruben hat man sie hinterhältig beschossen. Mit mehreren Verletzten, eventuell auch Toten, wir wissen es nicht genau. Es ist auch Material, also Munitionswagen, in die Luft geflogen. Und nach einem mehrstündiges Gefecht war das. Die waren ja auf der Landstraße, wenn Sie sich das angucken, auf freien Felde. Die hatten ja eigentlich kaum eine Chance, dort weiterzukommen. Aber nach mehrstündigem Gefecht sind die dann doch nach Röpplingen gekommen, um dann nach Eisleben weiter zu marschieren und. Also das müssen also nicht nur zwei Leute von Schraplau oder von irgendwoher gewesen sein, sondern es müssen also mehr gewesen sein. Es müssen Leutchen gewesen sein, die dort ziemlich viele Munition hatten, um ein mehrstündiges Gefecht gegen eine Hundertschaft der SIPO zu machen. Dann kam eben noch mehreren Tagen, nachdem dann Max Hölz hier drin war, abgezogen ist. Und dann nach mehreren Tagen kam dann die Rache. Und die Rache folgte auf den Fuß. Und da hat man eben Leute umgebracht, wie den Reinhold Boglenz, der sich gegen Hölz eigentlich ausgesprochen hat. Ein Trautmann, der auch nicht mitgemacht hat. Und ein Fichte Wilhelm, der gar nicht hier beteiligt war, der steht mit da drauf. Das ist nämlich ein Opfer vom Kapp-Putsch ein Jahr vorher. Den hat man hier mit erwähnt. Der hat aber mit den Märzkämpfen nichts zu tun und so weiter. Und dann hat man noch mehrere, Verwundete hat man auch hier umgebracht. Sowas. Also es war ein reiner Rachefeldzug und das hat mein Großvater auch nicht gefallen, überhaupt nicht, denn es war kein Gerichtsurteil, es war einfaches Abschlachten, Rache für dieses vorhergehende Gefecht, was aber nicht hier stattgefunden hat, sondern da drüben auf der anderen Seite. Und höchstwahrscheinlich nicht von Schraplauern, man weiß es nicht. Also von diesen Funden, Waffenfunden da drüben höre ich heute zum ersten Mal, dass man in den Höhlen Waffen gefunden hat.
Ich hatte gerade so ein bisschen wegen Gewalt gefragt und es gibt einen sehr, sehr tollen Film, Die Anwälte, eine deutsche Geschichte, Ströbele, Mahler und Schily. Und da gibt es dieses Moment, wo dieser gestandene Mann Otto Schily dann in Tränen ausbricht und nochmal bestätigt, ja, ich bin der festen Überzeugung, dass das Gewaltmonopol vom Staat ausgehen muss. Mhm. Jetzt haben wir ja in der Weimarer Republik eine Republik, einen Staat. Diese Weimarer Republik wird ja auch als fragile Republik dargestellt. Und dann ist halt, also wenn die sagen, okay, da brennt mal was an. Und ich persönlich habe natürlich also auch Schwierigkeiten mit diesem Begriff allein, Gewaltmonopol. Okay, ne? Also, und trotzdem ist es sozusagen, entspricht es auch unserer heutigen Verfassung. Und die drei Herren reden ja letzten Endes über die Situation Deutscher Herbst, RAF. Letztlich auch eine Revolution. Und da hat nicht nur eine Mülltonne gebrannt. Die Frage nach der Gewalt, die mich vorhin interessiert hat, ist, wie ist das nach so einer Kriegssituation? Wie denken Sie darüber nach, wenn junge Männer aus dem Krieg kommen, zwei Seiten einer Medaille, beide kommen sie aus dem Krieg, das ist sozusagen die Medaille, wie die Gewaltbereitschaft hergestellt ist und auf die Jetztzeit bezogen, woher kommt die Gewaltbereitschaft heute? Ne? Das sind so Fragen, die man sich stellt.
Kurioserweise weiß ich gar nicht. Der Erste Weltkrieg ging verloren für Deutschland. Das waren ja viele Armeekräfte, Freikorps, wie schon gesagt, und vielleicht wollten die einfach nur gewinnen. Und das war sozusagen ein Sieg, den sie sozusagen im eigenen Land durchführen konnten, den sie hatten. Und die wollten unbedingt siegen. Und ich glaube, das hat irgendwas damit zu tun, dass das so grauenhaft war. Sie konnten endlich siegen.
Was machen wir mit den Opfern der SIPO?
Die Erfahrung halt, wie die Reichswehr den Aufstand niedergeschlagen hat und wie sie gewütet hat etc. Also mir sind jetzt keine Vorfälle bekannt, wo bewaffnete Arbeiter Leute gefoltert haben und durch die Straßen geprügelt haben und etc. Und das ist ja immer der Unterschied zwischen der Gewalt, die sich als Gewalt als Mittel und die Gewalt, die sie jetzt gegen die Reichswehr richtet oder für eine Aktion da ist und jetzt nicht ungezügelt die Hauptsache ist.
Zeuge Bergmann Hugo Büchel aus Wimmelburg, Vorsitzender. Sie sind dabei gewesen, als in Schraplau Erschießungen vorgenommen worden sind? Zeuge? Ja. Vorsitzender? Die SIPO hat Sie in Schraplau festgenommen. Wie sind Sie nach Schraplau gekommen? Sie wohnen doch in Wimmelburg. Zeuge? Ich musste Auto fahren für die aufständischen Arbeiter. Vorsitzender? Haben Sie das gezwungenermaßen gemacht? Zeuge? Jawohl. Vorsitzender? Und was haben Sie da gesehen? Zeuge? Als ich oben ankam, stand die SIPO da. Es wurden einige junge Leute abgeführt. Ich habe dann Schüsse gehört und nur gesehen, dass die beiden vorbeigebracht wurden. Ich konnte nicht sehen, ob die beiden erschossen worden sind, weil der Weg dort eine Biegung macht. Es ist hinter dem Kalkofen passiert. 10 Minuten später marschierte die ganze SIPO vorbei. Es waren etwa 50 Mann. Dann hat ein Sipo-Mann in den Kalkofen hineingeguckt und er fragte, wie viele Mann es seien. Es wurde geantwortet, 6 Mann. Und dann sagte einer, wie konntest du gegen die Wand schießen? Vorsitzender, wie viele Männer haben die beiden nach dem Kalkofen gebracht? War es nur einer oder waren es 3 oder 4? Zeuge, das kann ich nicht sagen. Das habe ich nicht mehr gesehen. Vorsitzender, wie weit war der Kalkofen von Ihnen entfernt, als Sie die Schüsse hörten? Zeuge, vielleicht 100 Meter. Es hat etwa 10 Minuten gedauert und dann hat sich die Sache abgespielt. Vorsitzender, ist die SIPO dann weitermarschiert? Zeuge, ja. Vorsitzender, hat sie die Leichen mitgenommen? Zeuge, nein. Lagerhalter Hermann Anders aus Schraplau. Es war am 2. Osterfeiertag. Ich hatte mein Geschäft geschlossen. Da kam ein Mitglied des Konsumvereins namens Poblenz vorbei. Ich fragte ihn, wo er hin wolle. Er kam in meine Wohnung. Ich gab ihm 2 Zigarren. In dem Augenblick kamen Schupo-Beamte die Straße herauf. Mein Sohn sagte mir, es kommen 4 Soldaten. Diese kommen auf mein Haus zu, legen die Gewehre auf mein Fenster an. Sie fragten nach Koblenz. Er sagte, das wäre er. Sie fragten ihn, ob er Waffen habe und visitierten ihn. Dabei nahmen sie ihm einige Schriftstücke, Notizbuch und die Zigarren ab. Sie nahmen dann mich und Koblenz mit. Außerdem hatten sie den Gastwirt Müller noch gefangen genommen. Sie verhöhnten uns, schimpften uns Verbrecher. Dann ging es rechts herum um einen Hügel. Wir mussten uns an den Hügel stellen. 3 mussten die Hände hochheben, ich selbst nicht. 5 Minuten später hatten sie noch einen weiteren gefangen gebracht, Bergarbeiter Trautmann. Ich wurde auf eine unwillige Bemerkung bedroht. Es wurde mir gesagt, halt die Fresse. Darauf stieß mich ein Schupo-Beamter an die Wand. Ich sagte, ich wollte mit dem Hauptmann sprechen. Einer sagte, lass ihn doch. Der Hauptmann kam im Auto. Einer von der Schutzpolizei sagte zu ihm, dieser Mann will mit Ihnen sprechen, es ist einer von den 4 Gefangenen. Der Hauptmann sagte darauf, dann immer Marsch herunter mit ihm, wo er hingehört. Als ich wieder an die Stelle, wo ich gestanden hatte, zurückkam, da waren die 3 anderen verschwunden. 5 Meter weg vor dem Eingang zum Kalkofen sah ich die Schutzpolizei stehen. Ich sah, wie diese in den Kalkofen hineinschoss. Ich sah weiter einen Fremden, der lag draußen vor dem Kalkofen. Er war noch am Leben. Der eine von der Schutzpolizei sagte nach dem ersten Schuss, der eine lebt noch. Und da fiel ein 2. Schuss. Ich dachte, mir würde es ebenso ergehen und sagte, dass ich doch unschuldig wäre. Da sagte einer von der Schupo, lasst ihn doch gehen. Das war meine Rettung. Als ich ein paar Schritte gegangen war, krachte ein 3. Schuss. Hineingesehen in den Kalkofen konnte ich aber nicht, da alles dunkel drinnen war. Ich bin dann weitergeschleppt worden. Es war abends 8 Uhr. Nachts um 12 Uhr wurde ich in Obereichstätt in das Spritzenhaus gesteckt. Hier befanden sich noch 28 Gefangene. Es kam dann das Kommando, alles heraustreten. Von dort ging es nach Leuna. Dort war ich 14 Tage als Gefangener. Dann kam ich nach Wittenberg. Dort wurde ich am 26. April freigesprochen, aber trotz meiner Beschwerde nicht entlassen. Nach meiner Freisprechung war ich also trotz wiederholter Beschwerden noch 14 Tage gefangen in Wittenberg. Arbeiter Fritz Brühmann aus Schraplau. Ich habe verschiedene Leichen gesehen. Ich wollte Brot holen und da stand die SIPO unten. Sie fragte mich, wohin ich wollte. Ich sagte, dass ich etwas zu essen haben wollte. Die SIPO fragte, weshalb ich nicht oben entlang gehe. Ich antwortete, dass der Weg zu weit sei. Als ich zurückkam, sah ich, wie 3 Gefangene vorbeigebracht wurden von 4 SIPO-Leuten. Vorsitzender, kannten Sie die Gefangenen? Zeuge, damals noch nicht. Jetzt weiß ich, dass es Müller, Poblenz und Trautmann waren. Vorsitzender, was hat die SIPO mit den Gefangenen gemacht? Zeuge, sie sind geschlagen worden mit Gummiknüppeln während des Gehens und mit dem Gewehrkolben gestoßen. Dann wurden sie in den Kalkofen gebracht. Dann wurde mir gesagt, ich solle machen, dass ich den Berg hinaufkomme. Und als ich oben war, schossen sie. Ich habe 6 Schüsse gehört, gesehen habe ich nichts. Die 6 Schüsse fielen kurz hintereinander. Ich war direkt hinter dem Kalkofen. Ich dachte zuerst, die SIPO schieße ins Freie. Als die SIPO weg war, bin ich hineingegangen und habe 200 Meter weiter Tote liegen sehen. Vorsitzender, Wie lange hat es gedauert, bis sie zum Kalkofen kamen? Zeuge: Etwa eine Viertelstunde. Vorsitzender: Was haben Sie da gesehen? Zeuge: Die drei Mann, die ich vorher gesehen hatte, waren unter den Toten. Es waren noch zwei Kinder mit, die glaubten, dass ihr Vater dabei sei, und sie schrien. Daher habe ich die Leichen nicht näher untersucht. Was weiter passiert ist, weiß ich nicht. Die drei Leichen habe ich sofort erkannt. Die drei anderen waren mir unbekannt. Abgeordneter: Es ist gesagt worden, dass bei der Leiche des Poblenz die Eingeweide nach außen hin freigelegen haben, sodass die Vermutung naheliegt, dass er misshandelt worden ist. Haben Sie das gesehen? Zeuge: Ich habe wohl Blut gesehen, aber weil die Kinder dabei waren, habe ich nicht so genau hingesehen. Vorsitzender: An den Leichen ist Ihnen also nichts Besonderes aufgefallen? Zeuge: Nein. Genosse Kilian: In irgendeinem Aktenstück steht, dass die Verstümmelungen, die an der Leiche des Poblenz festgestellt wurden, durch die Zivilbevölkerung beigebracht worden sind. Sind Sie noch doch zweimal in den Kalkofen gegangen? Lagen die Leichen, als Sie das zweite Mal hineingingen, noch so wie beim ersten Male? Zeuge: Ja, sie lagen genauso wie vorher. Vorsitzender: Wer hat die Leichen aus dem Kalkofen herausgeschafft? Zeuge: Das weiß ich nicht. Es ist im Herbst 1921 quasi ein Untersuchungsausschuss im Preußischen Landtag gewesen. Da gibt es zu verschiedenen Orten, auch hier, also auch zu Querfurt oder zu Klostermannsfeld, ein paar Aufzeichnungen.
Der Kalkofen ist hier, ja? Das war hier jetzt, direkt hier. Ich glaube, wir machen uns jetzt auf den Weg und versuchen mal durch Schraplau zu gehen mit dem Herrn Witt und uns mal zu zeigen, was hier sozusagen, wo die einzelnen Leute, wo die Kämpfe stattgefunden haben, beziehungsweise wo auch der Hölz sich versteckt hält, gehalten hat, wenn wir das sehen können. Und den Stein, wo der Thälmann gesprochen hat, den wollen wir uns natürlich auch noch angucken.
Da kam eine feindliche Kugel, die durchbohrte dem einen das Herz. Für die Hölz